Einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich dachte, ich stelle mich nochmal zu Beginn kurz vor, weil hier bestimmt auch Leute sitzen, die mich nicht kennen oder mich einfach mit den kurzen Haaren nicht mehr wiedererkennen. Ich bin Matthias Noss, ich bin hier in der Gemeinde groß geworden und Mitglied der Gemeinde, war in den letzten 5 Jahren aber nur sehr sporadisch hier. Das lag daran, dass ich unter anderem in Elstal bei Berlin gelebt habe und dort an der Theologischen Hochschule Elstal einen Master absolviert habe in Diakonie und Sozialtheologie. Und gerade bin ich im Gemeindevermittlungsprozess und wenn alles gut läuft, werde ich zum 1. Januar in einer Gemeinde als Gemeindediakon anfangen zu arbeiten. Und solange ich noch hier bin, wurde ich gefragt, wie wäre es denn, wenn du auch nochmal hier in Kuhle predigst, was ich heute mache. Habt oder hattet ihr Großeltern, die euch Anekdoten erzählen oder erzählt haben? Und kennt ihr das dann, je mehr Zeit ihr mit denen verbringt, desto öfter merkt ihr, die Geschichte habe ich jetzt aber schon das eine oder andere Mal gehört. Aber irgendwie kann man dann ja auch der lieben Oma, dem lieben Opa nicht böse sein und hört man auch noch ein 5. Mal gespannt zu und reagiert überrascht oder gespannt. Mit meiner Oma gab es dieses Szenario öfter. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, denn ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass ich manche Geschichten so oft gehört habe, weil sie sich so auch eingebrannt haben und sie so nicht in Vergessenheit geraten. An eine Geschichte muss ich mich besonders oft erinnern. Sie erzählte, wie sie nicht weit von hier im Oberbergischen in der Kriegszeit groß geworden ist. Und dann erzählte sie einmal, wie sie jeden Morgen Haferbrei essen musste. Und sie hat sich geschworen, meine Kinder, wenn die es mal gut haben, die müssen kein Haferbrei essen. Und dann erzählte sie, wie sie eines Tages gegen Ende des Krieges Besuch von deutschen Soldaten bekam. Ihre Familie hatte zu dem Zeitpunkt sowieso schon nicht so viel, aber deutsche Soldaten kamen und nahmen das Hab und Gut der Bevölkerung mit, weil die Ressourcen der Wehrmacht auch allmählich knapp wurden. Und dann nahmen sie das Werkzeug, die Stiefel, Kleidung, Fahrräder und sogar ihre Skier mit. Und dann hat sie immer gesagt, mit meinen Skiern haben sie geglaubt, den Krieg noch gewinnen zu können. Das klingt super lustig, aber in dieser Situation muss es so unlustig gewesen sein. Dort steht sie ohne Hab und Gut mit ihrer Schüssel Haferbrei, so stelle ich mir das vor, und guckt auf die Trümmer ihrer Stadt. Nicht mal ihre Skier hat man ihr gelassen. Ob sie sich in dieser Zeit wirklich einen Neuanfang vorstellen konnte? Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. Und meine Oma war und ist bei weitem nicht die Einzige in so einer Situation. Durch das Zeitalter der globalen Kommunikation und Informationen werden wir jeden Tag überhäuft mit Bildern und Geschichten von Menschen, die sich so sehr einen Neuanfang wünschen, die durch Krieg und Unterdrückung oder Naturkatastrophen vor Trümmern stehen. Im Großen, aber auch im Kleinen. Auch wenn wir uns die Ausmaße eines Krieges nicht vorstellen können, so kann auch unser persönliches Lebenshaus in Trümmer fallen. Durch Krankheit, einen Unfall oder den Tod kann so manches, was dir dein Leben lang Sicherheit gegeben hat, einfach so wegbrechen. Und dann suchen wir nach Erklärungen, damit unsere Welt nicht auseinanderfällt. Bei einem Krieg kann man vielleicht noch die schuldige Kriegspartei fündig machen, aber bei einem Unfall vielleicht auch noch, da gibt es dann die oder denen, denen kann man die Schuld geben, die kann man verantwortlich machen. Aber spätestens bei einer Naturkatastrophe, da hört es auf. Da fehlt diese schuldige Person und da kommt dann Gott ins Spiel. Dann sagen wir, Gott, du bist doch allmächtig und du liebst uns doch. Dann tu doch auch was. Wie kannst du das zulassen? In der Bibel begegnet uns ebenfalls eine Geschichte, wo Menschen vor einem Trümmerhaufen stehen und sich diese Warum-Frage stellen. Das Volk Israel wurde verschleppt und musste im babylonischen Exil leben. Aber in dieser Zeit wurde den Gefangenen in Babylon eine glanzvolle Rückkehr in ihre Heimat prophezeit. Ihr ganzes Leben würde neu werden. Ihre Rückkehr würde so triumphal werden, dass sie alles, was bis dahin passiert ist, in den Schatten stellen wird. Und nach ca. 60 Jahren war es dann soweit. Die Perser haben die Babylonier besiegt und die neuen Machthaber haben den Israeliten erlaubt, in ihre Heimat zurückzukehren. Voller Vorfreude haben sie sich auf den Weg gemacht. Aber die Rückkehr war alles andere als glanzvoll. Das Land, das sie kannten, lag in Trümmern. Jerusalem und der Tempel waren verwüstet. Was für ein armseliger und enttäuschender Neuanfang soll das denn bitte sein? So haben sie sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt, als sie noch im Exil waren und sich nach Hause sehnten. Der Prophet Jesaja begegnet den Israeliten in ihrer aussichtslosen Situation mit einer Zusage. Doch er will das Leid gar nicht erklären und er möchte auch nicht die Warum-Frage beantworten, sondern er spricht den Israeliten eine Hoffnung zu, in der Gott einen Neuanfang schafft. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 65, 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihm. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Gott will es also nicht bei diesen Trümmern belassen und er möchte hier auch gar nichts erklären. Er hat Großes für die Zukunft geplant. Er möchte den Israeliten Mut machen gegen allen Pessimismus und gegen all ihre Trauer. Er zeigt ihnen das Bild einer neuen Welt. Ich denke, es ist nur schwer vorstellbar, wie diese Welt aussehen wird, aber Jesaja gibt uns hier eine Idee. Und weil dieser Text sehr umfangreich und auch komplex und viele Bilder hat, habe ich diesen Predigttext in drei Hoffnungsbilder eingeteilt, damit wir uns das Ganze noch ein wenig genauer anschauen können. Das erste Hoffnungsbild ist das Hoffnungsbild ohne Leid. Ein Mensch, den man geliebt hat, stirbt und die Zeit bleibt stehen. Wie groß und tief kann so ein Schmerz sein? Vor allem, weil man nach ein paar Wochen nicht sagen kann, jetzt ist alles wieder gut. Nein, Trauer kommt immer wieder, nach Monaten, nach Jahren. Die Gedanken kreisen immer wieder um den Verlust und man fragt sich, wie soll ich weiterleben, wenn die verstorbene Person nicht mehr da ist? Doch Gott macht uns durch diesen Text klar, er kennt das. Er kennt unser Leid und er sieht unser Weinen und hört unser Klagen. Er weiß, welchen Schmerz wir durchleben, wenn unser Lebenshaus in Trümmern liegt. Er nimmt sich dem an und sagt, dass es das in seiner neuen Welt nicht mehr geben wird. In Vers 19 sagt er, man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Besonders schmerzhaft muss es sein, wenn man ein Kind verliert. Sei es im Mutterleib oder durch einen Unfall oder Krankheit. Bekomme ich so etwas mit, bin ich fassungslos. Das sind so Tage, die bleiben ohne Sinn. Wir singen gleich noch das Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Da gibt es diese Zeile, es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Das sind solche Tage. Aber in Vers 20 heißt es, es sollen keine Kinder mehr geben, die nur einige Tage leben. Und das ist erst der Anfang. In dieser Hoffnungsvision von Jesaja wird noch gestorben. Die Offenbarung im Neuen Testament knüpft an dieses Hoffnungsbild an, aber sie geht noch einen Schritt weiter. In der Offenbarung 21, Vers 4 steht, er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn diese Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Auch der Tod wird nicht mehr sein. Man hört oft den Spruch, der Tod gehört zum Leben dazu. Und ja, das ist so richtig. Natürlich müssen wir alle sterben. Aber für Christen ist dieser Satz nicht ganz richtig. Da gehört der Tod nicht zum Leben dazu. Der Tod ist der Feind des Lebens. Und Gott hat den Tod überwunden durch Jesus. Für alle, die sich an ihn halten, gilt, der Tod gehört eben nicht mehr zum Leben dazu. Auch wir müssen sterben, aber wir leben weiter, ganz neu. Und das ist der entscheidende Trost an diesem Ewigkeitssonntag. Es wird kein Leben, es wird ein Leben ohne Tod geben. Das ist dieses erste Hoffnungsbild. Und es geht noch einen Schritt weiter. In Vers 25 wird es ein wenig zoologisch. Denn das Leben ohne Tod und Leid gilt hier auch für die Tierwelt. Vers 25 heißt es, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun. Das Prinzip von Fressen und gefressen werden wird hier durchbrochen. Wenn Gott alles neu macht, dann gilt das für die gesamte Schöpfung. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sind wir in dieser neuen Welt auch alle Veganer. Aber bevor jetzt hier jemand die Lust auf diese neue Welt verliert, mache ich besser weiter mit dem zweiten Hoffnungsbild. Ein Hoffnungsbild ohne vergebliche Arbeit. Vergebliche Arbeit kann sehr ärgerlich und belastend sein. Ich denke, wir alle kennen das. Wir hatten alle schon mal den Moment, da haben wir sehr viel Zeit und Kraft in etwas investiert und am Ende haben wir festgestellt, es war alles vergeblich. Vielleicht hast du mal für eine Prüfung gelernt und gelernt und gelernt und am Ende bist du doch durchgefallen. Vielleicht hast du mal ein Gemüsebeet angepflanzt und ehe du was ernten konntest, wurde es kaputt gefressen von Schnecken oder Rehen. Vielleicht hast du ganz viel Zeit und Mühe in eine Predigt investiert und am Ende hört dir niemand zu. Im Predigttext in Vers 23 steht, sie sollen nicht umsonst arbeiten. Die Enttäuschung darüber, dass etwas vergeblich war, die wird es nicht mehr geben. Mein erster Gedanke war, wenn Arbeit nicht mehr enttäuschend ist und vergeblich, heißt das, wir müssen trotzdem noch arbeiten. Aber ich verstehe das so. Wenn wir in dieser Welt nichts mehr umsonst und vergeblich machen und es kein Klagen mehr geben wird, dann wird diese Arbeit vermutlich auch Spaß machen. Denn dass Arbeit mühevoll ist, war nicht in Gottes Schöpfung vorgesehen. Es war eine Bestrafung Gottes an die Menschheit nach dem Sündenfall. Da hat er gesagt, mit Mühsal sollst du dich vom Acker ernähren. In unserer Welt ist Arbeit immer mühevoll, anstrengend, nervig und manchmal eben auch vergeblich. Aber das soll es in Gottes neuer Welt nicht mehr geben. Gott wird nur noch Freude schenken. Die Freude ist ein Grundton dieses Textes. In Vers 18 und 19 steht fünfmal das Wort Freude oder sich freuen oder fröhlich sein. Es wird also mit Sicherheit nicht langweilig werden in dieser Welt. Das dritte Hoffnungsbild ist das Hoffnungsbild mit einer neuen Beziehung zu Gott. Auch jetzt schon leben wir mit Gott. Doch es gibt oft Dinge in unserem Leben, die können wir einfach nicht verstehen. Gerade wenn ein Mensch stirbt, fragen wir uns, warum musste das passieren? Warum ausgerechnet jetzt? Warum ihm? Warum ihr? Und wir klagen Gott an und wir wollen eine Antwort von ihm, aber die Antwort bleibt oft aus. Und es tut weh und es nervt, auf solche Fragen keine Antworten zu bekommen. Und ich persönlich, ich bin dann auch unmotiviert, weiter zu fragen und dich hier aufzubeten und in der Bibel zu lesen. Trotzdem habe ich dieses Urvertrauen, dass Gott jetzt schon da ist. Aber in dieser neuen Welt wird die Beziehung zu Gott noch viel intensiver und viel tiefer. Er sagt in Vers 24, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. In Gottes neuer Welt können wir ihn alles fragen und er wird uns sofort antworten. Es gibt eine Antwort auf alle ungelösten Fragen, die uns jetzt das Leben so oft so schwer machen. Da brauchen wir nicht mehr unsicher sein. Ist Gott jetzt da? Hört er mich? Nein, wir sind in einer neuen Beziehung mit ihm und können mit ihm reden und ihm alles sagen und er wird uns antworten. Und auch die Sünde kann dann diese Gemeinschaft zwischen uns und Gott nicht mehr stören. Denn in dem letzten Vers dieses Textes steht, die Schlange muss Erde fressen. Die Schlange, welche für die Versuchung steht. Und wenn sie Erde fressen muss, dann heißt es gibt keine Nahrung mehr für sie. Keine Verführung mehr. Kein Tier und kein Mensch wird mehr Bosheit tun. Es wird keinen Streit mehr geben, keinen Krieg, keine Menschen, die übereinander herziehen. Vielleicht denkst du jetzt, ey, das klingt ja alles super, das ist ja schön und gut, aber wann ist es denn soweit? Wann kommt Reich Gottes hier auf Erden? Mit der Antwort auf diese Frage habe ich richtig lange gerungen. Auf der einen Seite ist das Reich Gottes bereits jetzt angebrochen durch Jesus Christus. Das Anbrechen der Herrschaft Gottes ist das zentrale Anliegen, um das es Jesus geht in seinem ganzen Wirken. Und er hat dafür gesorgt, dass die Lücke zwischen Gott und uns geschlossen ist und wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Diese Hoffnungsvision aus Jesaja ist also nicht bloß eine Vertröstung auf ein Jenseits in himmlischer Herrlichkeit, sondern eine konkrete Hoffnung auf die Teilhabe an der Herrlichkeit des Reich Gottes hier auf Erden. Wo Menschen Gott als Herrn anerkennen und einander nach seinem Willen leben und lieben, da beginnt Reich Gottes. Hier in Kuhle, echt Leben, Glauben, Sein. Hier beginnt Reich Gottes. Auf der anderen Seite sind wir noch weit von diesen Verheißungen Jesajas entfernt. Jerusalem ist damals wieder aufgebaut worden, aber bis heute hat die Stadt mit den Beschreibungen aus diesem Predigttext absolut nichts zu tun. Die jüngsten Eskalationen im Nahen Osten sind erschreckend. Auch unser Land ist aus den Trümmern dieses Weltkrieges wieder aufgebaut worden und unsere Generation darf sich glücklich schätzen, in einem Land in Sicherheit und Wohlstand aufgewachsen worden zu sein. Und trotzdem kann man hier selbstverständlich noch nicht von dieser verheißenen neuen Welt sprechen. Denn unser Wohlstand basiert immer noch auf der Armut von anderen. Es gibt auch hier Gewalt und Mobbing und Rassismus und Sexismus. Hat Gott nicht endlich kapiert, dass diese Welt so nicht funktioniert? Kann er nicht endlich einsehen, dass sein Projekt Menschheit gescheitert ist? Wäre es nicht endlich an der Zeit, dass er diese Erde platt macht und seine verheißene Neue schafft? Es fällt schwer, mit dem neuen Himmel und der neuen Erde zu rechnen, wenn uns die Erfahrung sagt, es bleibt doch eh alles beim Alten. Was ist also diese Vision wert? Trösten wir uns nur selber immer wieder hinweg über die Endlichkeit und Fehlbarkeit dieser Schöpfung? Ich denke, solche biblischen Verheißungen sind keine starren Zukunftsprognosen, von denen wir nach einer gewissen Zeit sagen können, jetzt sind sie eingetroffen oder jetzt noch nicht. Sie erfüllen sich vielleicht anders, als wir denken. Sie verändern sich, sie entwickeln sich weiter. Das macht dieser Predigttext deutlich. Denn der Prophet stellt sich den Himmel und diese neue Erde aus seiner Perspektive vor. Er sagt, niemand muss zu früh sterben. Aber Gottes Geschichte mit seiner Menschheit ist weitergegangen. Jesus Christus ist gekommen, um den Tod zu überwinden, sodass er keine Macht mehr hat. Und deswegen steht in der Offenbarung, der Tod wird nicht mehr sein. Damit ist auch die letzte Grenze gesprengt. Der Horizont des neuen Himmels und der neuen Erde wird ins Unermessliche ausgeweitet und sprengt unseren Verstand. Und die Basis dieser Hoffnung ist Jesus. Der von sich gesagt hat, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und deswegen steht auch dieses Kreuz hier im Mittelpunkt. Nicht, weil wir antike Folterinstrumente so ästhetisch finden. Dieses Kreuz steht hier, weil in diesem Kreuz der neue Himmel und die neue Erde unsere Erde im Hier und Jetzt berührt. Hier können wir hinkommen mit unserer Trauer und unseren Tränen und unserem Leid. Die Botschaft von diesem Reich Gottes steht in einem Spannungsverhältnis zwischen es ist jetzt schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Es ist jetzt schon durch Jesus Christus angebrochen, aber die endgültige Vollendung bleibt in ferner Zukunft. Aber die Verheißung dieser neuen Zeit lässt sich heute schon Ausschau halten nach ihr und sie hat jetzt schon eine verändernde Kraft. An dieser Stelle könnte man jetzt schon fast ein gutes Predigtende einleiten, aber ein Gedanke ist mir noch sehr wichtig, denn vielleicht sitzt du hier genau wie ich und denkst dir, das ist ja jetzt alles schön, aber wozu braucht es denn überhaupt diese kaputte Welt? Warum bin ich hier auf dieser Welt, damit ich irgendwann mal die neue, schöne, verheißene Welt sehen werde? Ich habe mich lange Zeit intensiv mit diesem sogenannten Theodizee-Problem auseinandergesetzt, also mit dem schon zu Beginn erwähnten Warum. Warum lässt Gott Leid zu, wenn er doch allliebend, allwissend und allmächtig ist? Nicht nur ich, sondern viele Philosophen und Theologen haben sich in den letzten hunderten Jahren den Kopf über diese Frage zerbrochen. Sie liefern mögliche Erklärungen, jedoch gelingt es keiner dieser Argumentation, jeder Art von Leid in der Welt gerecht zu werden. Selbst wenn es logische Argumente für einen Gott gibt, der das Leid zulässt, so streikt das Gefühl. Denn schaut man sich die Situation im Nahen Osten an oder in Myanmar oder in der Ukraine, da ist jede Leiterklärung zynisch und kann mir auch keinen Trost schenken. Mein Resümee aus der Beschäftigung mit diesem Thema und dieser Frage beinhaltet eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der christliche Glaube bietet keine definitive Antwort auf diese Frage. Die gute Nachricht ist, er bietet die Möglichkeit, das Übel in der Welt anzunehmen und im Vertrauen auf eine Antwort zu hoffen. Der christliche Glaube bietet an, alles menschliche Leid vom Tod Jesu auszusehen. In Jesus Christus ist das Erleiden von allem Übel in ein Mitleiden, einer Liebe hinein aufgehoben worden, in der es nicht überspielt oder verharmlost wird, aber auch nicht als Leiden verewigt wird, sondern als etwas bestimmt wird, was nicht das letzte Wort behält. Daran dürfen wir glauben und darauf dürfen wir hoffen. Wenn ihr auch nur eine Sache aus dieser Predigt mitnehmt, dann das, dass das Leid nicht das letzte Wort behält. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Ewigkeitssonntag in Anführungsstrichen feiern dürfen. Wir können miteinander über Tod und Sterben sprechen, weil unsere Angst in der großen Hoffnung auf Gottes Zukunft aufgehoben ist. Und Hoffnung ist eine gewaltige Macht. In der menschlichen Tiefe, die sich sicher ist, dass das vom Tod gekennzeichnete Leben irgendwo doch einen Sinn hat. Wenn der Mensch zu Gott gehört, so gehört er zum Leben. Und da vorbehaltlos auf Gottes Zusage der neuen Welt hoffen. Amen.